Von Christi Himmelfahrt, man sagt in der Schweiz und in Österreich spricht man von Auffahrt. Es ist noch nicht lange her, da haben wir als Christen ja die Auferstehung von Jesus gefeiert an Ostern. Das ist jetzt 43 Tage her. Die Schokoladenvorräte sind vielleicht langsam erschöpft, bei unseren Kindern noch nicht ganz. Da steht noch was rum von der Schoki von Ostern. Und jetzt ist es dann schon so weit, in einer Woche, in 7 Tagen, da feiern wir als Christen an Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist so eine richtig gute Zeit für Arbeitnehmer. Ist immer wieder mal frei. Im Fall von Pfingsten und Ostern ist es ein verlängertes Wochenende. Und jetzt Auffahrt ist fast noch besser. Das kann man die Brücke machen. Da hat man ein paar freie Tage. Und da bin ich inspiriert worden von einem Bild. Das passt doch ganz gut zu unserem Jahresthema Freiheit, endlich wieder frei. Das Bild kommt aber nicht von einer Kampagne unserer Gemeinde für Freiheit in Christus oder so, sondern das ist tatsächlich eine Werbekampagne von einem Ferienort von Savonin, von einem Naturpark, der größte in der Schweiz. Da fühle ich mich ein wenig verbunden, ist für mich so ein Lieblingsferienziel. Löst was aus, endlich wieder frei. Ja, freie Tage über Auffahrt, das kann man gut machen. Machen wir auch ein wenig als Familie, nicht in Savonin, aber wir genießen das auch, vielleicht einige von euch ja auch. Jetzt Auffahrt hat aber in einem doppelten Sinne etwas mit Freiheit zu tun. Da kann man nämlich nicht nur frei haben, sondern es geht darum, auch frei zu sein. Und für uns als Christen geht es an Auffahrt um mehr als um arbeitsfreie Tage. Das ist auch schön, das mag ich uns allen gönnen, wenn das der Fall ist. Aber es geht um mehr, da steht mehr im Vordergrund. Und ich habe so den Titel gewählt im Hinblick auf Auffahrt, Freiheit durch Wiederherstellung. Also Auffahrt, das hat was mit Wiederherstellung zu tun. 40 Tage nach Ostern fährt ja Jesus auf in den Himmel. Hans hat es auch schon erwähnt, hat uns da kurz was erwähnt aus der Bibel. Wir können das nachlesen am Anfang. Jetzt muss ich selber schauen, ob das stimmt. Am Ende des Lukas-Evangeliums, am Anfang der Apostelgeschichte. Die Bibelstellen sind im Predigtskript drin, wenn das jemand nachlesen will. Jesus fährt auf in den Himmel. Das verbinden wir schon noch mit Auffahrt. Aber was macht Jesus eigentlich dort im Himmel? Hast du dich das auch schon gefragt? Was macht Jesus dort? Aus dem ersten Petrusbrief erfahren wir, dass Jesus seit seiner Himmelfahrt auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite von Gott sitzt. Das ist vielleicht immer noch ein wenig abstrakt, aber da steht es weiter, dass Jesus dort alle Engel, alle Mächte und alle Gewalten sind ihm unterstellt. Jesus ist also nicht untätig dort im Himmel, sondern er regiert als König. Das ist die Botschaft von Auffahrt. Jesus regiert jetzt wieder als König auf dem Thron. Der rechtmäßige König sitzt auf dem Thron. Also Auffahrt hat mit Wiederherstellung zu tun, weil der König, der eigentlich schon immer auf den Thron gehörte, jetzt wieder auf dem Thron sitzt. Dort gehört Jesus hin. Wir lesen im Philipperbrief, dass Jesus Gott in allem gleich war. Das ist eine bekannte Stelle dort im Philipperbrief. Jesus war Gott in allem gleich. Er ist der Schöpfer des Universums. Er war bei der Schöpfung dabei. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist alles in allem letztlich, dieser Jesus. Und jetzt sitzt er wieder auf dem Thron, aber vorher wurde er zum Diener von allen Menschen, wie es dort heißt. Und jetzt sitzt er wieder auf diesem rechten Platz. Lesen wir auch im Markus-Evangelium, Jesus sitzt wieder auf dem Thron, auf der rechten Seite Gottes. Das ist der Ehrenplatz, der Herrscherplatz. Also Jesus, der steht nicht irgendwo am Rand des Himmels oder der Weltgeschichte, sondern er sitzt im Zentrum. Er ist jetzt wieder auf dem Thron. Und trotzdem vielleicht, oder nicht vielleicht, geht uns wahrscheinlich allen so, wenn wir so in die Welt schauen, denken wir, ja gut, da ist noch nicht alles wiederhergestellt. Wenn wir in die Welt schauen, wenn wir unser eigenes Leben anschauen, da ist noch nicht alles wiederhergestellt. Jesus regiert zwar so wie als König, ist er wieder de jure, sagt man so schön in unserem Sprachgebrauch, oder per Gesetz ist er wieder als König eingesetzt, aber de facto, also wenn wir unser Leben anschauen und auch in diese Welt, dann scheint das noch nicht so zu sein, dass Jesus wirklich überall regiert. So in der allgemeinen Wahrnehmung der Menschen, wenn du jetzt Leute fragen würdest aus deinem Umfeld, wer herrscht denn, wer sitzt da auf dem Thron, ich weiß nicht, ob da alle Jesus sagen würden. Die Herrschaft von Jesus wird noch nicht von allen Menschen anerkannt. Und trotzdem lesen wir dann dort in diesem Philipper-Text weiter, den ich schon erwähnt habe, dass einmal in Zukunft alle Menschen vor Jesus auf die Knie gehen werden. Also alle Menschen werden einmal irgendwie anerkennen, dass Jesus jetzt herrscht. Was immer das genau heißt, weiß nicht, wie das genau aussehen wird, was es bedeutet, auch erst in Zukunft Jesus anzuerkennen als Herrscher, als König. Aber Auffahrt lädt uns dazu ein, jetzt schon anzuerkennen, dass Jesus unser rechtmäßiger König ist. Und ich glaube, so können wir auch Wiederherstellung erfahren. Und ich möchte dich fragen, sehnst du dich persönlich, sehnst du dich nach Wiederherstellung in deinem Leben? Was bedeutet es für dich, wiederhergestellt zu werden? Ich glaube, wir können einiges schon erleben. Nicht alles wird wiederhergestellt werden in diesem Leben. Das wissen wir, aber trotzdem glaube ich auch, dass Gott da und dort schon etwas wiederherstellen will in unserem Leben. Und die Frage ist, sehne ich mich danach, wiederhergestellt zu werden? Dort, wo ich merke, wo ich sehe, da ist nicht alles so in meinem Leben, wie es gut wäre. Was kommt dir in den Sinn beim Wort Wiederherstellung? Wir haben uns 2, 3 Bilder mitgebracht. Das erste ist vielleicht so ein Bild, das etwas davon zeigt, was Wiederherstellung bedeuten könnte. Wir haben schon das Bild von der Natur mitbekommen, heute aus Usbekistan. Ein Bild, das bei mir auch so etwas auslöst, Sehnsucht nach Wiederherstellung. Zu sehen, da kann noch was wachsen, da geht es darum, dass wieder etwas wächst in meinem Leben. Und dann ist mir noch was anderes in den Sinn gekommen bei Wiederherstellung. Das kennen wir auch gut. Also mindestens diejenigen unter uns, die PCs brauchen mit Windows-Programm, die wissen, Wiederherstellung ist etwas, das uns begleitet in unserem Leben, wenn wir einen PC brauchen. Ja? Ich spreche jetzt hier vor allem wirklich die Windows-User an. Wenn du schon was Wiederherstellung erleben willst in diesem Leben, dann solltest du Mac brauchen. Da hast du das Problem nämlich weniger, dass immer wieder was wiederhergestellt werden muss. Aber das hat mich inspiriert. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Doch, kann man lesen. Also, wenn wir das mal übertragen auf unser Leben, wir haben ja auch so ein Lebenssystem in uns, oder? Unser Herz oder unser Kopf oder wie auch immer. Da heißt es, die Systemwiederherstellung trägt möglicherweise zur Problembehebung bei, wenn der Computer langsam wird oder nicht mehr reagiert. Gibt es auch in unserem Leben, ja, wenn wir träge werden, vielleicht auch in unserem Glauben irgendwie, wenn wir nicht mehr wirklich so reagieren auf das, was Gott uns sagt, wenn er uns anspricht, dann hilft möglicherweise eine Systemwiederherstellung. Und dann heißt es weiter, den nächsten Satz, den kann ich so nicht 1:1 nehmen für unser Thema. Die Systemwiederherstellung hat keine Auswirkung auf Ihre Dokumente, Bilder oder persönlichen Daten. Ich glaube, wenn Gott was wiederherstellen will in unserem Leben, dann hat das definitiv Auswirkungen auf unsere Dokumente, auf die Bilder und auf unsere persönlichen Daten. Ja? Aber der nächste Satz, der letzte, den kann ich wieder voll unterschreiben, dann im übertragenen Sinn. Zuvor installierte Programme und Treiber werden jedoch möglicherweise deinstalliert. Also wenn Gott was wiederherstellen will in deinem Leben, in meinem Leben, dann hat das schon was damit zu tun, dass etwas deinstalliert wird. Dinge, die uns antreiben, Programme, die wir gelernt haben, die können deinstalliert werden und da kann was Neues programmiert werden. Also vielleicht ein Bild, das uns hilft. Ich glaube, Gott will uns auch jetzt schon in diesem Leben, da und dort, Wiederherstellung schenken. Das sehe ich in der Bibel, da finde ich Hinweise und ich kann auch sagen, in meinem Leben, was ich bis jetzt schon erlebt habe mit Jesus, da hat er definitiv in meinem Leben da und dort schon was wiederhergestellt. Und ich will uns so wie ein Modell aufzeigen, ein Modell aus der Bibel für Wiederherstellung. Vor etwa 3000 Jahren, da wurde der Tempel eingeweiht, der alttestamentliche Tempel. Damals war Salomo König im Volk Israel, der Sohn Davids, und unter seiner Leitung wurde dieser erste Tempel gebaut. Und Salomo hat diesen Tempel nicht für sich selbst gebaut, wie wenn heute auch noch Herrscher da ihren Tempel bauen und ihre Paläste, die bauen sie für sich. Ja, Salomo hatte nicht für sich gebaut, sondern für den rechtmäßigen Herrscher, und das war Gott selbst. Und auch er, Salomo als König, war bloß ein, ja man könnte sagen, wie so ein irdischer Repräsentant des eigentlichen Königs, der da herrscht, Gott, der wahre Herrscher dieser Erde. Und für diesen König baut er nun diesen Tempel, und dann gibt es eine feierliche Einweihung, ein Fest. Es ist eine längere Geschichte, kann man nachlesen in der Bibel über verschiedene Kapitel hinweg. Und dann spricht Gott zu Salomo. Und Gott verspricht Salomo, dass er sein Volk heilen und wiederherstellen will. Und dieses Versprechen, das Gott dort dem Volk Israel macht, das hat Bedeutung bis heute, da bin ich fest überzeugt, das wird es auch noch in Zukunft einmal haben. Und gleichzeitig sind wir, wenn wir an Jesus glauben, sind wir da mit reingenommen. Und Gott sagt da in einem Vers, der ist auch nicht ganz unbekannt, wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet und mein Angesicht sucht und umkehrt von seinen bösen Wegen, dann werde ich sie vom Himmel her hören. Ich werde ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist eine gewaltige Aussage, eine gewaltige Verheißung, die Gott da seinem Volk macht. Und es beginnt damit, dass Gott sein Volk, über dem sein Name ausgerufen ist, er spricht dieses Volk an. Und ich selbst, ich bin getauft auf den Namen von Jesus. Und wenn du getauft bist, wenn du mal Ja gesagt hast zu Gott und das zum Ausdruck gebracht hast und dich hast taufen lassen, dann ist dein Name ausgerufen über deinem Leben und dann bist du da mit reingenommen. Wenn es da heißt, über dem mein Name ausgerufen ist. Wenn du an Jesus glaubst und getauft bist auf seinen Namen, dann ist sein Name über deinem Leben ausgerufen. Und dann bist du da mit reingenommen. Das gilt also persönlich für dich. Gott spricht diese Worte auch zu dir. Du gehörst zu seinem Volk. Und dann nennt Gott in diesem Vers ein paar Voraussetzungen. 4 sind es für die Erhörung unserer Gebete um Wiederherstellung. Und der Hintergrund, der ist noch spannend. Einen Vers vorher sagt Gott nämlich Folgendes. Er sagt, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder wenn ich Heuschrecken schicke, die das Land fressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, dann, wenn dann mein Volk und so weiter. Also diese Verheißung gilt für sein Volk und auch für dich und für mich in schwierigen Zeiten. Und das ist jetzt ein wenig herausfordernd, gerade für uns im 21. Jahrhundert, wenn diese schwierigen Zeiten auch etwas damit zu tun haben, dass Gott da aktiv etwas Schwieriges schickt. Das ist eine Herausforderung, ja. Das glauben wir manchmal heute gar nicht mehr so richtig, dass Gott auch schwierige Dinge schicken kann in diese Welt, auch in unser Leben, mit einem größeren Ziel. Das wäre ein anderes Thema, aber es hat hier was mit diesem Hintergrund zu tun, wo Gott diese Worte zu seinem Volk spricht. Also da geht es um schwierige Zeiten, von Gott geschickt, aber von Menschen ausgelöst, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Und dann spricht Gott gleichzeitig aber diese Worte seinem Volk zu und sagt, wenn, dann mein Volk, wenn du und so weiter. 4 Voraussetzungen für Wiederherstellung auch in deinem Leben. Das erste ist, gib zu, dass du keine Kontrolle hast. Wir beginnen da mit Demut. Gott sagt, wenn mein Volk, über den mein Name ausgerufen ist, sich demütigt. Demut hat damit zu tun, dass ich erkenne und dass ich auch anerkenne, dass ich nicht Gott bin und dass ich keine wirkliche Kontrolle habe über mein Leben. Also demütig zu sein, das ist eine Wahl, die ich treffen kann. Und viele Menschen, glaube ich, manchmal auch ich, sind verwirrt darüber, wie wahre Demut denn aussieht. Was bedeutet Demut konkret? Ein paar Hinweise. Demut bedeutet, dass wir Gott unsere Sünden bekennen, sobald wir sie erkennen, dass wir nicht lange warten damit. Demut ist bereit, schnell zu vergeben. Demut weigert sich, Vergeltung zu üben, wenn wir unfair behandelt wurden. Demut sucht danach, anderen zu dienen, so wie Jesus, und nicht bedient zu werden. Und Demut ist, wenn wir für unsere Feinde beten. Das ist nicht abschließend, aber ein paar zentrale Dinge. Und ist ja klar, nichts davon ist einfach, das ist sogar sehr schwierig. Aber jedes Mal, wenn wir demütig sind, verspricht Gott uns zu helfen. Das ist eine Verheißung von Gott. Gott widersetzt sich jedes Mal den Stolzen. Aber wenn wir demütig sind, dann ist Gott auf unserer Seite, dann ist Gott auf deiner Seite. Er wird uns führen, er wird uns segnen, uns befähigen, auch unser Leben zu ändern. Und er wird uns helfen, auch unseren Stress zu reduzieren. Finden wir verschiedene Hinweise in der Bibel. Das ist immer der Beginn wahrer Wiederherstellung. Wenn du dich nach Wiederherstellung sehnst in deinem Leben, dann beginnt es damit, dass ich mir eingestehen kann, ich habe es nicht wirklich im Griff. Wir kennen diese Momente, wo wir denken, ich glaube, ich habe mein Leben ganz gut im Griff. Ja, läuft gut im Moment. Und dann braucht es manchmal nur ganz wenig und wir realisieren ziemlich schnell, nein, ich habe mein Leben nicht so im Griff, wie ich das denke. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Lektionen, die wir lernen können und die ich immer wieder lernen darf in meinem Leben. Ich habe es nicht wirklich im Griff. Ich bin nicht Gott. Und damit beginnt Wiederherstellung in meinem Leben, wenn ich an den Punkt komme, wo ich merke, ich habe nicht wirklich die Kontrolle. Gestehen wir uns das immer wieder ein. Und dann geht es weiter, das Zweite, bitte Gott um Hilfe. Wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet. Gott ist bereit, immer. Gott ist immer bereit und erwartet darauf, uns zu helfen. Das ist nicht das Problem, dass Gott nicht bereit wäre. Das Problem ist oft, dass wir nicht warten, bis Gott handelt. Aber er wartet darauf, bis wir beten. Kennst du das in deinem Leben? Dass du nicht wirklich warten kannst, bis Gott handelt. Aber Gott wartet gerne darauf, dass wir ihn bitten. Dass wir vertrauensvoll uns an ihn wenden. Wie können wir um Wiederherstellung beten in unserem Leben? Wir bitten Gott mit Zuversicht. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen und keine Sorgen, ob etwas zu klein ist oder zu groß, damit wir nicht damit zu Gott kommen können. Oder dass es nicht wertvoll genug ist. Vielleicht hast du das auch schon gedacht. Soll ich damit Gott jetzt wirklich beschäftigen? Ist das wirklich genug wichtig? Es gibt nichts, das wir nicht zu Gott im Gebet bringen können und ihn bitten können. Um Wiederherstellung zu beten, bedeutet auch, im Namen von Jesus zu beten. Das ist keine magische Formel, um alles, was ich will und Gott will es gar nicht, irgendwie bei Gott durchzudrücken. Aber immer, wenn wir im Namen von Jesus beten, dann bekommen wir sofort Zugang zu Gott. Das verheißt uns Jesus selbst im Johannesevangelium. Wenn wir in seinem Namen bitten, dann haben wir jedes Mal Zugang zum Herz von Gott. Um Wiederherstellung zu bitten, bedeutet auch, mit anderen zusammen zu beten. Betest du mit anderen Menschen zusammen? Es müssen nicht 50 Leute oder 100 Leute sein. Ist schön, wenn das so ist, das ist auch gut. Aber es reicht, wenn du zu zweit, zu dritt betest. Es ist wichtig, dass wir uns treffen miteinander, mit anderen Leuten uns versammeln und beten. Und ich frage dich, ist da Raum in deinem Leben, wo du sagst, da bete ich regelmäßig mit anderen Menschen. Und dann bedeutet es auch, glaube und erwarte eine Antwort. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie oft erwartest du eine Antwort von Gott, wenn du betest? Bete im Glauben. Gott beantwortet unsere Gebete nicht immer so, wie wir es erwarten, aber Gott wird antworten, das glaube ich zutiefst. Wenn wir beten, wenn wir seine Nähe suchen, dann wird Gott antworten. Und noch ein letztes, wie wir um Wiederherstellung beten können. Hör nicht auf zu beten, bis es dir Gott sagt. Bete, bis dir Gott zeigt, dass du aufhören sollst. Vielleicht bist du schon sehr lange daran, um etwas zu beten, das dir auf dem Herz liegt und von dem du glaubst, dass Gott etwas tun will. Wiederherstellung kann sofort geschehen oder auch über einen Zeitraum von vielen, vielen Jahren. Wenn Gott dir nicht zeigt, dass du jetzt aufhören sollst, für etwas zu beten, dann höre nicht auf. Bleibe dran im Gebet. Etwas Drittes, oder das Dritte, eine dritte Voraussetzung für Wiederherstellung: Suche Gott oder suche zuerst Gott und nicht ein Wunder. Gott sagt, hey, wenn mein Volk mich sucht, wenn es sich demütigt und betet, und mein Angesicht sucht. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn wir um Wunder beten, dürfen wir auch, aber es gibt etwas, was wir noch viel mehr brauchen als ein Wunder von Gott, und das ist Gott selbst. Wir brauchen Gott mehr als ein Wunder. Ich glaube, wenn wir Gott suchen, dann werden wir alles bekommen, was Gott für uns bereithält, all das, was wir brauchen für unser Leben. Das Problem ist aber, Gott zu suchen ist nicht etwas, das wir irgendwann in der Freizeit auch noch tun, so nach einem Serienmarathon vielleicht auch noch oder nach drei TV-Shows oder nach irgendwie stundenweise in den sozialen Medien, dann suche ich dann auch noch Gott. Nein, die Suche nach Gott soll nicht etwas sein, ganz am Ende unserer Prioritätenliste. Vielleicht kennst du das auch. Wie beginnst du deinen Tag? Was ist das Erste, das du am Morgen tust? Weißt du das? Oder bist du noch zu müde, wenn du da aufstehst? Also wenn ich mit Leuten spreche, dann merke ich immer wieder mal, ich bin nicht alleine damit, darum zu kämpfen, dass mein Handy, mein Smartphone nicht auf meinem Nachttisch, wie sagt man das, neben meinem Bett übernachtet. Ja, wer hat sein Handy für sein Handy auf einen Schlafplatz so neben dem Bett? Muss nicht die Hand ausstrecken. Etwas vom Ersten, das man dann tut am Morgen, ist aufs Handy schauen. Ja, oder schon was reinziehen, soziale Medien, News oder so. Und schon ist die Aufmerksamkeit auf irgendwas, aber nicht bei Gott. Und ich starte immer wieder so einen Anlauf. Manchmal gelingt mir das, dass ich mein Handy verbanne, dass ich sage, nein, du schläfst nicht hier, du schläfst irgendwo in der Küche oder so. Das ist so etwas Kleines, aber es sind die kleinen Dinge in unserem Alltag, die einen Unterschied machen, ob ich mich auf Gott ausrichte oder nicht. Es ist ja kein Problem, mit dem Handy unterwegs zu sein und auch die News zu checken und so. Aber die Frage ist, was ist mein primärer Fokus? Ist es das, dass ich Gott suche, dass ich sein Angesicht suche? Weil alles andere ist zweitrangig in unserem Leben. Also überleg dir doch mal, was bedeutet es für dich in deinem Alltag, durch alles, was du tust, nicht nach der Arbeit, sondern während der Arbeit, nicht nach dem Hobby, sondern während dem Hobby oder indem du das tust, was bedeutet es für dich darin, Gott zu suchen, sein Angesicht zu suchen? Weil das ist das Wichtigste, das du tun kannst in deinem eigentlich recht kurzen Leben auf dieser Welt. Du kannst vieles tun, das wird keine Bedeutung mehr haben später. Vieles davon wird einfach egal sein. Aber Gott zu suchen in dieser Zeit, die du da hast auf dieser Welt, das ist das Wichtigste, das du tun kannst. Vor allem, wenn du Wiederherstellung erleben willst in deinem Leben. Die letzte Voraussetzung, die hat auch nochmals mit dem zu tun. Es heißt da, und wenn mein Volk dann umkehrt von seinen bösen Wegen. Oft geht es uns doch so, wenn wir das hören, Umkehr oder sogar Buße, dann denken wir, das ist irgendwie was Negatives oder das löst was Schwieriges aus. Vielleicht stellen wir uns dann einen Mann vor auf der Straße, der da schreit, kehre um oder verbrenne. Weiß nicht, kennst du dieses geflügelte Wort im Englischen für diese Art von Evangelisation, die zur Umkehr aufruft? Da sagt man so turn or burn. Hast du das auch schon gehört? Ja, kehre um oder verbrenne. Vielleicht kennst du das, vielleicht ist es das, was uns in den Sinn kommt, wenn wir das lesen, umkehren von den bösen Wegen und so. Aber das Wort, das hier dahinter steckt oder gerade dann auch im Neuen Testament, für Buße, für Umkehr bedeutet oder lautet Metanoia, griechisch bedeutet Sinnesänderung, bedeutet seinen Sinn zu ändern, anders zu denken, sein Denken, das ganze Herz anders auszurichten. Wir kehren um und bereuen, wenn wir über etwas anders denken als vorher. Wir kehren um und bereuen, wenn wir anders über Sünde denken als vorher. Wenn wir anders über Gott denken, anders über uns selbst. Und wenn sich das dann auch auswirkt. Und vor allem, wenn Jesus sagt, auch im Neuen Testament, tut Buße und glaubt an die gute Nachricht, dann bedeutet das nicht einfach, ich wende mich von etwas Schlechtem ab. Das gehört auch dazu, aber es bedeutet vor allem, ich wende mich etwas Gutem zu. Und hier ist ganz klar, es geht um eine Hinwendung, um eine Zuwendung zu Gott. Wenn wir sein Angesicht suchen, umkehren ist nicht einfach, ich höre mit etwas auf, von dem ich genau weiß, dass es mein Leben zerstört und nicht zum Blühen bringt. Ich höre auf und dann, nein, es bedeutet aktiv auf etwas Neues ausrichten. Ich wende mich dem zu, das mir gut tut, das mein Leben zum Blühen bringt. Es ist also nicht einfach ein Abwenden von etwas Schlechtem, sondern es ist ein Hinwenden zu etwas Gutem. Im Englischen kann man da wieder auch ein gutes Wortspiel machen, das einem hilft, sich das zu merken. Da kann man sagen, from the world to the word. Also weg von der Welt zum Wort. Und da meint ihr, das ist nicht gemeint, Abwenden von der Welt, wie das auch teilweise schon gebraucht wurde, so man will dann mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Nein, Gott ist dieser Welt zugewandt. Er liebt diese Welt, er liebt uns Menschen. Aber es meint, ich wende mich ab von der Welt, von dem, was die Welt über mich und über meine Situation sagt und ich richte mich darauf aus, was Gott zu meinem Leben sagt und über meine Situation. Vielleicht bist du gerade herausgefordert, erlebst etwas Schwieriges. Es ist nicht schwierig, dann auf diese Stimmen zu hören aus der Welt, die dir sagen, was das jetzt zu bedeuten hat und was du jetzt vielleicht tun solltest. Aber es geht darum, zu fragen, was sagt Gott jetzt? Was spricht er in seinem Wort, in der Bibel? Was hat das jetzt mit deinem Leben zu tun? Was sagt er zu dir? Es geht darum, dass ich meine Aufmerksamkeit auf Gott ausrichte und danach frage, was er mir jetzt sagen will für meine Situation. Um das geht es, wenn hier gemeint ist, umzukehren von den Wegen, von Wegen, die nicht wirklich zum Leben führen. Und das kennen wir alle, das wissen wir. Aber ich bin überzeugt, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich will, dass etwas wiederhergestellt wird in meinem Leben, eine Beziehung oder irgendein Lebensbereich, wo es nicht gut läuft, dann hat das immer auch damit zu tun, dass ich mich aktiv von Dingen abwende, die meinem Leben schaden, und ich mich Gott zuwende, neu zuwende. Und Gott spricht hier zu seinem Volk. Er spricht nicht zuerst zu Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Für die geht das auch. Aber er spricht es zu dir und zu mir, wenn wir zu ihm gehören. Er sagt es zu seinem Volk. Und deshalb bin ich überzeugt, es geht auch darum, dass wir immer wieder in unserem Leben uns neu Gott zuwenden. Dort, wo wir merken, wo Gott uns anspricht und sagt, da hast du dich verlaufen. Und eigentlich weißt du es genau, du spürst es. Dann kehre um, wende dich neu Gott zu. Für mich wurde das neu so bewusst dieses Jahr beim Thema Auffahrt. Auffahrt bedeutet Wiederherstellung, weil der wahre, rechtmäßige König jetzt wieder regiert. Und noch können wir diese Herrschaft freiwillig annehmen. Gott zwingt es uns nicht auf. Auch das, was ich jetzt gesagt habe, das ist eine Einladung. Das ist kein Zwang. Aber Gott lädt uns ein und sagt, willst du Wiederherstellung erfahren, schon jetzt in deinem Leben, in deiner Beziehung zu mir selbst, zu Gott, in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter. dann wende dich mir zu. Auffahrt ist eine Einladung dazu. Und ich glaube, es ist Zeit, es ist immer wieder Zeit, dass wir uns Gott neu zuwenden, dass wir uns wiederherstellen lassen, dort, wo wir Gott aus den Augen verloren haben. Endlich wieder frei. Das ist etwas, das ich sagen kann, wenn ich etwas davon erlebt habe. Wenn ich erlebt habe, was es bedeutet, dass Gott mir Freiheit schenkt, dass er mir Wiederherstellung schenkt, dort, wo ich mich ihm zuwende, dort, wo ich ihn im Gebet suche. Diese Worte, die lösen etwas aus in mir, endlich wieder frei. Und es löst mehr aus als die Sehnsucht nach ein paar freien Tagen. Das ist auch gut. Und ich möchte dich fragen, wo sehnst du dich nach dieser Freiheit, zu der Gott dich berufen hat? Wo brauchst du Heilung und Wiederherstellung? Und bist du bereit, auch einen Schritt zu tun? Dich zu demütigen vor Gott, dir einzugestehen, du hast es nicht wirklich im Griff. Gott zu suchen, bist du bereit, Gottes Angesicht ganz neu im Gebet zu suchen und ihn auch um Hilfe zu bitten? Bist du bereit, dich abzuwenden von dem, was dir nicht gut tut, und dich neu Gott zuzuwenden? Ich lade uns ein, kurz über das nachzudenken und auch ins Gespräch zu kommen, persönlich mit Gott in einem kurzen Moment der Stille. Ihr dürft gerne schon nach vorne kommen, Band.